Ich habe zwei Versionen von meiner Predigt. Zuerst kommt die kurze Version und nachher kommt die längere Version. Okay? Gut. Also die kurze Version. Mein Ziel heute ist dieser Punkt hier. Nicht nur einfach Kattigern im Allgemeinen, sondern dieser Punkt. Ja? Ich möchte zu diesem Punkt hier kommen. Das ist ein Kreuz oder ein Punkt, ihr könnt das interpretieren. Einfach dieser Ort hier, markiert am Boden. Ja? Das ist mein Ziel. Also wie komme ich zu diesem Ziel, wenn ich hier bin? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann rückwärts schauen und meine Vergangenheit betrachten. Und so ist es schwierig, zu diesem Punkt zu kommen, oder? Wenn ich rückwärts schaue. Ich kann auch auf mich selber schauen. Stimmt meine Krawatte? Oh, wo ist mein Portemonnaie? Ich kann konzentriert sein auf mich und das ist schwierig, zu diesem Ziel zu kommen. So, ne? Oder ich kann auch so machen. Oh, der gefällt mir. Der ist vegan. Der nicht. Und diese da, sie gibt ihr Geld ganz richtig und ethisch aus. Die nicht. Und so komme ich nicht so schnell zum Ziel, nicht wahr? Also es gibt noch eine Methode, um zum Ziel zu kommen. Ich schaue auf das Kreuz. Meine Augen sind gerichtet auf das Kreuz. Und das ist am einfachsten so. Und dann komme ich zu diesem Punkt. Ja, das ist mein Wunsch für uns alle.
Also, das ist die Kurzversion. Wir lesen miteinander Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Hebräer 12, Verse 1 und 2. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Ich wünsche Stan De Winter Gottes Segen für die Verkündigung.
Also bis ich jetzt parat bin mit meiner Maschine, sage ich euch etwas Kurzes zu meinem Anzug, zu meiner Kleidung heute. Ihr werdet am Ende der Predigt hoffentlich wissen, was meine heutige Kleidung mit dem heutigen Thema zu tun hat. Ja, das ist kein Zufall. Ringe um die Mitte. Vielleicht erkennt nicht jeder das kleine Bild, das kleine große Bild. Es gibt hier eine Frau, die läuft nicht auf Wasser, sondern auf, kennt jemand diese Sportart? Das ist so ein Band, gespannt zwischen, zum Beispiel zwischen zwei Felsen. Das kann über ein Stück Wasser laufen und das ist relativ hoch und man läuft darauf. Aber es ist nicht so gefährlich, weil man ist gesichert, also sollte man abrutschen, dann gibt es eine Sicherung. Ja? Ich glaube, die Sportart heißt Slackline. Ja? Ziemlich beeindruckend. Wie kommt man am besten vorwärts und wie vermeidet man abzufallen, indem man geradeaus schaut? Ja. Und Ellen White ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sie geradeaus auf Christus geschaut hat. Und diesbezüglich ist sie wirklich ein Vorbild für uns. Was hat Ellen White empfohlen zu essen? Hat sie empfohlen, Eier zu essen oder hat sie empfohlen, keine Eier zu essen? Was hat sie empfohlen, lange Röcke zu tragen oder kurze Röcke zu tragen? Kennt ihr die historische Wahrheit? Ellen White hat beides, das heißt sowohl Eier essen wie keine Eier essen empfohlen. Sie hat sowohl lange Röcke wie kürzere Röcke empfohlen. Je nach Situation. Also das Prinzip der Mäßigkeit in der Gesundheit und im Glauben ist bei Ellen White ziemlich vorbildlich. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Das ist ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Das Gebet, auf Seite 17. Sie schreibt, wir müssen beide Seiten des Lebens praktizieren. Da sehen wir ganz praktisch, wie ausgewogen Ellen White war. Nachdenken und Handeln, stilles Gebet und ernsthaftes Arbeiten. Und das erinnert mich an das Motto der Benediktiner, ora et labora, also bete und arbeite. Jetzt kommen wir zu weiteren Beispielen der Ausgewogenheit. Jetzt im Allgemeinen, in unserer menschlichen Erfahrung, im Allgemeinen. In der Kindererziehung, wie sieht Ausgewogenheit aus? Viel Freiheit lassen und doch klare Grenzen setzen. Beides. Ja, das ist ausgewogene Erziehung. Das zu praktizieren ist natürlich nicht so einfach. Ja? Aber das wäre das Ziel. Oder ich bin kein Politiker, ich bin kein Amerikaner, aber wir wissen alle, dass es eine ewige Spannung gibt, ein ewiger Tanz gibt in der Politik der USA zwischen Republikanern und Demokraten. Und das pendelt immer wieder. Ja? Jesus gibt uns hier ein Beispiel in Matthäus Kapitel 10, Vers 16 von seiner ausgewogenen Sicht. Und es ist eindrücklich, was da Jesus sagt. Seid klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Das Bild ist weg. Ist das vielleicht weg? Was ist passiert? Noch einmal stecken. Ah. Hier. So. Oder. Jetzt ist gekommen. Gut. Danke. Und es müsste so weitergehen. Ja, okay. Ja, also Tauben sind weiß, sie fliegen in der Luft. Das ist eine ganz andere Welt, das Schlangen so lang und dunkel am Boden. Ja, wie sollen wir sein? Was soll unser Vorbild sein? Ja, Jesus sagt beides. Wir können von beiden Seiten etwas lernen. Oder ein anderes Beispiel. Also das ist ganz krass. Von Jesus, Matthäus 7. Es gibt unter den Menschen Hunde und Schweine, sagt Jesus, nicht ich. Ja? Also ich sehe nicht, wo die Hunde, wo die Schweine sich verstecken, das sagt Jesus. Aber, sagt Jesus, richtet nicht. Ja, richtet nicht und doch wisst, es gibt unter den Menschen böse Hunde und Saue, ja? Schweine. Bei Paulus, ein Beispiel der Ausgewogenheit bei Paulus, und das ist ganz krass, das betrifft unsere Erlösung, Philipper 2, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Und wenn wir das ausschneiden würden, dann könnten wir denken, okay, jetzt müssen wir uns wie verrückt bemühen, so gut und heilig wie möglich zu leben. Okay, lesen wir weiter. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Wenn ich nur den zweiten Teil rausschneide, also für mich nehme und praktiziere, ja, dann warte ich halt, bis Gott sein Programm in mir durchführt, oder? Ich muss nichts tun, Gott macht alles für mich. Ja, was ist denn? Ausgewogenheit. Und das in derselben Stelle von Paulus, ja, beide Seiten, das ist schon stark. Okay, in der Regel sind wir daran gewöhnt, Ausgewogenheit zu sehen zwischen zwei Elementen, ja, ganz rechts oder ganz links oder ganz dunkel, ganz hell oder ganz schwarz, ganz weiß und die Mitte wäre so die graue Zone, oder? Meistens denken wir so, also zwei Teile, die ausgeglichen oder ausgewogen bleiben sollen. Ich möchte euch einladen, ein bisschen anders zu denken. Und das hat etwas mit meiner Kleidung zu tun. In drei Teilen zu denken. In Blau, in Grün und in Rot. Blau, Grün, Rot. Ich werde euch erklären, was ich meine damit. Interessant mit diesen Farben ist, dass Blau, Grün und Rot, wenn vermischt, als Licht weiß ergeben. Das ist das weiße Tageslicht. Ja? Also, die Ausgewogenheit wäre das vollständige weiße Tageslicht der Sonne. Aber Extreme wären grün, blau und rot. Ich werde euch konkrete Beispiele geben. Ja. Vielleicht zur Technik noch. Weiß jemand? Ich glaube, die Jüngeren unter uns werden wissen, was das ist. Das ist eine starke Vergrößerung eines... Ihr seht das jeden Tag, ständig. Aber ihr realisiert... Also ich habe es nicht realisiert. Ja, so sehen unsere... Ja, LCD-Bildschirm, also Handys. Ja? Wenn wir unsere Handys schauen, sehen wir nicht diese Pixel, aber sie sind da. Und wisst ihr, welche Farbe hier dargestellt wird? Ganz genau, weiß. Weiß wird technisch produziert auf unserem Bildschirm durch eine Mischung von roten Flecken, grünen Flecken und blauen Flecken. Und unser Auge nimmt das wahr als weiß. Aber eigentlich ist es nicht weiß. Es ist rot und grün und blau. Also auf der linken Seite wäre der Rand von einer Linie oder Buchstaben oder was auch immer. Also das wäre ein bisschen, wenn ihr das richtig schaut, dann sollt ihr das weiß sehen. Ja? Hier. Nehmen wir ein anderes Beispiel jetzt mit diesem Modell. Ich bleibe bei diesem Modell von Ausgewogenheit zwischen Blau und Grün und Rot. Und bevor ich zum Glauben komme, Philosophie, Theologie, möchte ich euch ein Beispiel geben, was relativ alltäglich ist. Was führt ein Kind zum Erfolg? Also, Antworten von euch. Was führt ein Kind zum Erfolg? Was ist entscheidend, damit ein Kind Erfolg hat im Leben? Vorbild? Grenzen setzen, ja. Bitte? Ermutigung, ja. Liebe? Bitte? Geborgenheit? Also sehr viel trägt dazu bei. Ja? Die Liste ist sehr lang der Faktoren, die zum Erfolg bringen. Ich fasse das mal zusammen in drei Faktoren. Ja? Das ist eine Zusammenfassung. Das ist nicht einmal eine Zusammenfassung, das ist ein Auszug. Ja? Also das ist nicht die ganze Realität. Aber ich möchte euch ein Muster zeigen. So, was führt ein Kind zum Erfolg? Ist es Talent, also das, was Gott gibt? was das Kind nicht beeinflussen kann, nicht steuern kann, was die Eltern nicht steuern können. Einfach das, was Gott entschieden hat, diesem Kind zu geben. Durch die Existenz, also durch die Geburt. Ist es Talent? Ist es, zweite Frage, ist es Training? Also was Übung bringt, was das Kind durch Übung erreichen kann. Ist es das, was zum Erfolg führt? Und drittes Element, Begeisterung. Ist es die Lust, die Freude, die Begeisterung, die Motivation, die ein Kind zum Erfolg führt? Also was empfunden wird, was das Kind empfindet, ob er es mag oder nicht. Alles drei spielt eine Rolle. Und noch viel mehr. Ja? Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein, gute Beziehungen zu haben. Geld spielt auch eine Rolle, natürlich. Aber das sind drei Elemente. Jetzt seht ihr, in welche Richtung ich gehe. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, es ist wichtig für uns. Der blaue Bereich, das wäre die Autorität über mir. Wir könnten sagen, zusammengefasst, Gott. Also, es hat sehr lange, seit Jahrhunderten, hat es Menschen gegeben aus allerlei Kulturen und Religionen, die sich Gedanken gemacht haben, wie funktioniert das Leben? Ist der Mensch gut oder ist der Mensch schlecht? Kann der Mensch etwas ändern an seinem Leben oder muss er sein Schicksal annehmen, wie es ist? Diese Fragen haben sich Menschen die ganze Zeit gestellt. Und es hat immer wieder Pendelbewegungen gegeben, sowohl in der Philosophie wie in der Theologie. Und diese Menschen da, Platon, Augustinus und Calvin, die gehören zu einer Linie. Platon war kein Christ natürlich und Calvin war kein Grieche. Okay, das meine ich nicht. Ja? Aber gedanklich waren sie in einem Schema, in einem blauen Schema. Für sie war die Welt oben, die Welt der Gedanken, die geistliche Welt, die göttliche Welt, die war perfekt, vollkommen und ewig. Die Welt unten, das heißt die Menschen, die Materie, Fleisch, schwach, schlecht, unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Ja. Was war die Logik von Calvin? Ja, wenn Gott perfekt ist, wenn der Mensch nichts Gutes tun kann, was ist die Lösung, damit Menschen erlöst werden? Ja, Gott muss entscheiden, welchen Menschen er erlöst, welchen nicht. Das hat geführt zur Prädestination. So, jetzt sehen wir ein anderer Aspekt, also eine andere Linie von Gedanken in der Philosophie und der Theologie. Das ist der Fokus auf den Fortschritt durch mich. Also jetzt nicht die Autorität über mir, sondern der Fortschritt durch mich. Was ich tun kann, was ich ändern kann, was ich begreifen kann, wie intelligent ich bin, was ich aufbauen kann. Da haben wir wieder eine Linie durch die Jahrhunderte, die in diese Richtung gehen. Ja? Vom Aristoteles, das war ein Schüler von Platon, der war interessiert an den Menschen, wie der Mensch denken kann. Und er ist zum Schluss gekommen, der Mensch ist fähig, die Wahrheit zu beobachten, zu verstehen. Er kann Dinge ändern. Er hat sein Leben im Griff. Thomas von Aquin am Ende vom Mittelalter hat Aristoteles wiederentdeckt und im Katholizismus ist er zum Schluss gekommen, der Mensch ist wichtig, das ist der Geist der Renaissance, Fokus auf den Menschen, was der Mensch mit seiner Intelligenz, mit seiner Macht tun kann, was der Mensch erreichen kann, verändern kann, das war der Fokus. Ja. Rousseau ist in diese Richtung gegangen natürlich, der Mensch ist gut. Nur die blöde Religion und Politik, die Gesellschaft macht ihn kaputt, aber der Mensch ist gut. Lass den Menschen machen, was er will, er wird es gut machen. Ja? Und Karl Marx natürlich hat geglaubt, Ja, die Gesellschaft ist nicht vollkommen, aber wir lernen und irgendwann werden wir das Ziel erreichen. Die Gesellschaft wird perfekt sein, wenn wir das Ziel erreichen. Ja. Es gibt eine dritte Linie, das ist dieser rote Bereich, das Feuer in mir. Eine andere Gedankenlinie. Ich erwähne nur ein paar Namen, aber das ist wirklich eine Linie, eine Schule. Ja. Wesley hat gelebt kurz vor der Französischen Revolution. Und das ist interessant, weil er wird betrachtet oft als derjenige, der England gerettet hat von einer Französischen Revolution in England. Weil die Situation in England zu seiner Zeit war genau dieselbe wie in Frankreich. Aber scheinbar dank der Arbeit von Wesley gab es in England keine Revolution. Ja, obwohl das logisch gewesen wäre, soziologisch gesehen. Er hat entdeckt, wie wichtig Gottes Wirkung in mir ist. Er hat ein Christentum praktiziert, das sehr praktisch ist. Für ihn war es nicht nur wichtig zu wissen, was wahr ist, sondern wie wirkt Gott in mir, wie verändert Gott mein Leben. Und er hatte ein soziales Evangelium, er hat das gepredigt und erlebt, wie die Gnade Gottes in armen, elenden Menschen wirkt und sie verändert und sie edel macht. Ja, er hat die Heiligung betont. Und Ellen White ist in dieser Bewegung von Wesley, das heißt vom Methodismus. Wesley ist der Gründer der methodistischen Kirche. Und aus unserer Adventbewegung, ich erwähne einfach so zwei Namen, Wagner und Kellogg, die sind extrem weit gegangen in dieser Vorstellung, dass Gott in mir lebt. Das ist, was Paulus sagt. Christus lebt in mir. Ja. Was ist die Konsequenz? Wenn wir uns fokussieren auf diesen Satz, Christus lebt in mir, Christus ist vollkommen, Christus macht keine Fehler, er ist sündlos, er ist Gott, oder? Wenn Christus lebt in mir und nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt, ja, das heißt, ich bin sündlos. Ganz einfach. Ja. Und das war fast Pantheismus, fast. Also wie können wir das zusammenfassen? Die blaue Seite, das ist diese dualistische Vorstellung. Also Geist, Gott, Himmel, oben, das ist perfekt. Unten alles, was Materie ist, Körper, natürlich Sex, klar, schlecht. Nichts gut, also Mönche sind gut, machen es gut. Und das führt zum Determinismus. Das heißt, wenn Gott oder die Macht da oben alles im Griff hat und wenn die Welt da unten nichts im Griff hat, das heißt, Gott bestimmt alles, was ist. Alles ist determiniert, alles ist bestimmt, prädestiniert. Das ist Prädestination. Die grüne Seite, das ist die liberale Seite, die intellektuelle Seite, Humanismus bis zum Atheismus. Ich möchte nicht sagen, dass alle Humanisten Atheisten sind, aber das ist dieselbe Richtung. Das heißt, der Mensch schafft es, der Mensch ist gut, der Mensch muss einfach lernen. Natürlich macht der Mensch Fehler, die Gesellschaft ist nicht vollkommen, aber der Mensch kann lernen, der Mensch kann beobachten, kann Gutes tun. Die Gesellschaft wird immer besser. Es ist nur eine Frage des Lernens und der Zeit. Alles wird besser. Der Fortschritt ist möglich. Gott brauchen wir nicht. Und dann die rote Seite kann man nennen Mystizismus, sondern das geht bis zum Pantheismus. Das heißt, die Vorstellung, dass schlussendlich alles göttlich ist. Aber das sind Nuancen. Ne? Ich möchte nicht sagen, dass Wesley ein Pantheist war oder ein Mystiker war. Achtung, das ist eine Richtung. Ja? Und mein Anliegen ist, alles ist gut. Blau, grün und rot. Was schlecht ist, ist eine Übertreibung von blau oder grün oder rot. Also fangen wir zusammen. Die blaue Seite, Fokus auf das, was die Menschen nicht ändern können. Das kann befreiend sein, das kann bedrückend sein, ja? Wenn wir uns fokussieren auf das, was wir nicht ändern können. Aber das ist notwendig. Wir können das nicht ausblenden. Es gibt Dinge, die wir nicht verändern können. Aber es gibt auch Dinge, die wir ändern können. Das gibt es auch. Wir haben auch Verantwortung. Wir können tatsächlich lernen und verbessern. Können wir. Und was Gott im Menschen verändern kann, ja, das gibt es auch. Gott ändert auch das Leben der Menschen. Jetzt, wo steht Ellen White in diesem historischen Panorama? Und ich bin sehr beeindruckt, dass Ellen White in diesen Strömungen, in diesem blauen Strom, in diesem grünen Strom, roten Strom durch die ganze Geschichte der Menschheit die Orientierung nicht verloren hat und ausgewogen geblieben ist. Es ist unglaublich, wie ausgewogen Ellen White geblieben ist. Das beeindruckt mich. Also, wo steht Ellen White da? Unten seht ihr ein blauer Punkt von Ellen White. Nachher sehen wir einen grünen Punkt von Ellen White und einen roten Punkt von Ellen White, was unsere Erlösung betrifft. Das ist Ellen White jetzt unten. Ne? Also in der blauen Linie, seit dem Sündenfall können wir nichts Gutes tun. Wir sind gefangen im Bösen. Wir können uns nicht befreien. Das sagt Ellen White. Aber das ist nicht alles, was sie sagt, okay? Das ist ein Aspekt. Sie sagt im grünen Licht, unser freier Wille ist nicht verdorben. Sie sagt, das Einzige, was im Menschen nicht durch die Sünde kaputt gegangen ist, das ist seine Fähigkeit, seinen Herrn auszuwählen. Seine Fähigkeit zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Oder seine Fähigkeit zu sagen, Jesus, du bist nicht mein Herr. Diese Fähigkeit, frei zu entscheiden, der freie Wille, ist eine Fähigkeit, sagt Ellen White, die im Menschen nicht verdorben ist. Der Mensch kann frei entscheiden. Calvin hätte das verneint. Er sagt, nein, der Mensch kann nicht frei entscheiden. Unfähig, der ist kaputt. Der Mensch kann nichts Gutes tun. Gott muss alles entscheiden in seinem Leben. Ja? Ellen White sagt, unser freier Wille ist intakt. Wir sind fähig, Jesus als Herrn auszuwählen. Jetzt im roten Bereich, was sagt Ellen White im roten Bereich? Wenn Jesus unser Herr ist, dann wohnt er in uns und verändert uns. Und dann bleiben wir nicht so, wie wir sind. Es gibt eine Veränderung. Und diese drei, also das ist meine Zusammenfassung von drei Gedanken von Ellen White, blau, grün und rot, das finden wir im berühmten Buch Der rettende Weg, Kapitel 1 bis 8. Ja, da stellt sie das wunderbar aus, ja, diese drei Phasen. Das ist in der Ausgabe Der rettende Weg, das kleine Buch in den Seiten, auf den Seiten 11 bis 92, also Kapitel 1 bis 8. Grundsätzlich sind wir verloren. Wir können uns nicht verändern. Wir sind gefangen im Bösen. Aber wir können entscheiden, wer unser Herr ist. Und wenn wir die Entscheidung treffen, unser Herr Jesus verändert uns. Jetzt wollen wir sofort wissen, ja, wie geht das und wie schnell und was heißt das, verändern? Und wir haben zu viele Fragen. Ja? Wir sollen Gott vertrauen. Also, wir kommen langsam zum Ende. Ist es gut zeitlich, dass wir zu Ende kommen? Oder möchtet ihr noch eine Stunde? Ist gut. Okay. Diese Predigt habe ich in Thun gehalten und die hat gedauert. Und meine Frau hat mir gesagt, no go, das machst du nicht mehr so. Viel zu lang. Also ich habe gekürzt. Ne? Gut. Wie lese ich die Bibel? Wie lese ich Ellen White? Mit einer autoritären blauen Brille. Das heißt, ich lese diesen Satz. Dieser Satz ist die Wahrheit. So ist es. Fertig. Lese ich die Bibel, lese ich Ellen White mit einer logischen grünen Brille. Also ich versuche zu verstehen, was der Zusammenhang ist, der geschichtliche Zusammenhang, der Textzusammenhang. Ich versuche zu überlegen, ich vergleiche mit nicht-biblischen Quellen und ich überlege. Ja? Ist es falsch? Glaube ich nicht. Wir sollen einfach nicht übertreiben und nicht ausschließlich die Bibel grün lesen. Das hat nichts mit Politik und Ökologie zu tun. Entschuldigung, das hat mit Wissenschaft, mit RBG, also mit Rot, Blau und Grün zu tun. Nein, das ist B, wie heißt es? BGR oder RBG, Saliba, wie heißt es? RGB, ja, einfach die drei Grundfarben in der Technik, die zusammen weiß geben. Ja. Oder lese ich die Bibel und Ellen White mit einer emotionalen roten Brille? Ist das schlecht, die Bibel emotional zu lesen? Nein. Nur, wir könnten übertreiben damit, ja. Und die Bibel nur nach Lust und Laune. Ich lese das, was mir gefällt, was mich bestätigt. Ich habe Lust, ich lese. Ich habe keine Lust, ich lese nicht. Man kann das übertreiben. Ja? Die Ausgewogenheit wäre das Ziel. Aber wie bleiben wir ausgewogen? Indem wir auf Christus schauen. Wir bleiben sitzen, das heißt, ich bleibe stehen, ihr bleibt sitzen und ich möchte gerne mit euch beten. Unser Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du uns geführt hast in unserem Leben und wir sind auch ein Teil der Menschheit, die sich so viele Fragen gestellt hat, die gesucht hat, die Wahrheit gesucht hat. Wir möchten dir danken für die Inspiration von Ellen White, für die Ermutigung, auf dich zu schauen. Und vergib uns, wenn wir abgelenkt sind von Tendenzen, von Extremen, von Details. Vielleicht geht es um Ernährung oder Politik oder verschiedene Dinge oder Tendenzen. Wir verlassen uns vielleicht zu sehr auf unsere Intelligenz oder vielleicht zu sehr auf unsere Gefühle. Herr, gib uns die Gnade, hilf uns auf dich zu schauen. Hilf uns ausgewogen zu leben, zu deiner Ehre. Wir danken dir dafür. Amen.